es geht, willkommen zur neuen Folge auf dem DNX Podcast. Und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen ganz besonderen Gast an den Start geholt, nämlich den lieben Philipp Siefer. Hey Philipp, welcome to the show.
Hallo, du bist ja lustig. Hast du schon mal einen Podcast alleine gemacht?
Ja, ich mache ganz oft Solo-Folgen.
Wirklich?
Ja, die nenne ich Quickies.
Ah, das ist ja lustig, weil ich dachte gerade, als du gesagt hast, heute bin ich mal nicht alleine, habe ich gedacht, komisch. Ist ja auch ein komisches Interview, wenn man ganz alleine ist im Interview. Aber da hast du natürlich recht. Kann auch ganz alleine Podcast machen.
Kann man machen, ey. Hast du schon was gelernt in den ersten paar Sekunden?
Zack.
Zack. So schnell geht's. Ja, lass mich mal kurz ein Intro zu Einhorn machen.
Okay.
Mit fairen, nachhaltig hergestellten Kondomen die Lust beflügeln. Das ist die Vision von Waldemar Zeiler und Philipp Siefer, den Gründern von Einhorn. Ihr Startup erblickte vor 3 Jahren das Licht Berlins und eroberte die Hipsterherzen im Sturm. Für Einhorn will sowieso jeder arbeiten. Der Grund: Zeiler und Siefer wissen, wie man Mitarbeiter glücklich macht, so richtig, richtig glücklich. In Sachen Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung wagen sie sich auf neue Wege. Und genau deswegen bist du heute auf dem Podcast. Nochmal welcome to the show, lieber Philipp.
Dankeschön. Guten Tag, hallo. Ich winke gerade. So, ich winke euch hier. Hallo.
Wo bist du gerade?
Ich bin in Berlin, in meiner Wohnung. Ich habe mir nämlich den Mai freigenommen. Ich habe gedacht, freie Mai ist gut. Und deswegen mache ich so ein bisschen Homeoffice.
So sehr geil. Dürfen deine Mitarbeiter auch alle Homeoffice machen bei euch?
Ja, klar.
Gut, so klar ist das nicht, wenn ich mit anderen Leuten rede, die Startups haben. Aber bei dir ist klar, ne?
Ja, nee, die dürfen alle machen, was sie wollen. Fast immer. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube auch sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist Homeoffice für uns gar kein, also es wird nicht mal besprochen. Das ist, glaube ich, total klar, dass man das darf. Man darf auch, wenn man keine Lust hat, zur Arbeit zu kommen, zu Hause bleiben. Man muss dann nur schreiben, dass man keinen Bock hat in Slack. Und dann darf man zu Hause bleiben. Und das wird tatsächlich auch genutzt. Aber deswegen, wenn du dann Homeoffice, dann sind wir ja froh, wenn die Leute überhaupt arbeiten. Nämlich, wenn die keinen Bock haben, lassen sie es ganz sein. Dagegen wirkt Homeoffice ja so richtig wie, wow, jemand gibt alles.
Das heißt, wenn die Leute ein Homeoffice machen, trackt ihr das mit irgendwelchen Time-Trackern, ob die wirklich am Computer sitzen oder Nein. Bei euch im Büro? Habt ihr sowas wie FaceTime?
Nee. Also FaceTime haben wir, da hast du ja im Telefon irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine App ist, mit der man, aber wir machen gar kein, wir tracken nichts.
Nee, FaceTime ist einfach nur so ein Begriff dafür, dass du quasi deine Zeit absetzt, dass du nach FaceTime bezahlt wirst von 8 to 9 oder 9 to 5 und so weiter.
Nee, das machen wir nicht. Das machen wir überhaupt nicht.
Das heißt, das heißt, wie stellst du jetzt als Unternehmer, als Gründer, der auch gucken muss, dass das Unternehmen profitabel ist, sicher, dass die Leute arbeiten oder performen oder ihre Ziele erreichen?
Gar nicht. Also kann ich ja nicht. Wir haben ja sozusagen alle Hierarchien abgeschafft und ich versuche natürlich, ich versuche meinen eigenen Teil dazu beizutragen, dass es gut läuft. Und dafür arbeite ich ganz viel und mache irgendwie Sachen. Und ich hoffe, dass die Sachen die Leute so motivieren, dass sie auch Lust haben, eigene Sachen zu machen. Aber am Ende ist es nicht so, dass wir morgens da stehen und sagen, das muss gemacht werden und wer macht was. Und dann hast du eine Aufgabe. Ich habe dich ja eben auch gefragt, was für ein Projektmanagement-Tool ihr nutzt, weil wir keins haben. Und wir merken, dass manchmal so ein bisschen die Accountability ein Problem ist, dass man nicht so richtig weiß, wer macht denn jetzt eigentlich was. Aber im Ergebnis, dass also die einzige KPI, die wir sozusagen tracken, ist, ob wir profitabel sind. Nämlich sonst wären wir ja abhängig von Investoren oder Banken oder sowas, was natürlich schlecht ist. Und deswegen gucken wir immer mal aufs Konto, um zu gucken, ob wir noch profitabel sind. Und solange das gegeben ist, wir dürfen sozusagen alle Freiheiten genossen werden. Ich glaube, wenn nicht, hätten wir auch noch irgendwie so einen kleinen Puffer. Aber das ist ja unser neues Arbeiten-Experiment, hängt ja eben damit zusammen, dass es eben keine vorgegebenen Aufgaben gibt durch irgendwelche Gründer oder so spezial vorgesetzte, ausgedachte Jobtitel, sondern dass die Leute ihre Aufgaben selber finden und das tun, was sie lieben. Und wenn du das tust, also wir glauben, dass wenn du das tust, was du gerne machst, dass du dann sehr gut da drin bist und versuchen, das allen aus dem Team zu ermöglichen, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Das ist natürlich voll schwierig, das zu lernen. Hatte ich gestern ein geiles Gespräch zu Weil man so nicht erzogen wird. Man lernt einfach in der Schule nicht, dass man das tun soll, was man liebt, sondern man lernt, dass man jetzt Mathehausaufgaben machen muss. Und das ist voll schwierig, glaube ich, für die Leute wieder zu lernen, das zu tun, was sie lieben, weil die meistens gar nicht wissen.
Absolut. Also das kriegen wir auch immer wieder mit bei neuen Leuten, dass manche gar nicht gewohnt sind, überhaupt Freiheiten oder Kompetenzen haben, selber Entscheidungen zu treffen. Du musst dann wirklich erstmal 10.000, also den musst du wirklich ganz klar machen, du darfst selber entscheiden. Und auch wenn das nicht so ist, wie wir vielleicht entschieden hätten, meine Freundin und ich, dann ist trotzdem völlig in Ordnung.
Krass, ne?
Ja, mega, mega krass. Das heißt, das ist natürlich super, super spannend, was du da gerade alles erzählst. Erstmal, ihr seid nicht fremdfinanziert. Du und dein Gründer habt privat was reingelegt und dann losgelegt und nur noch aus dem Cashflow dann gewachsen?
Also wir haben Crowdfunding gemacht, ganz am Anfang zur Gründung. Bei Startnext und haben halt diese Kondome im Vorverkauf angeboten und übrigens unsere Vision sind natürlich nicht Kondome, sondern wir haben natürlich eine viel größere Vision, XXL-Kondome. Nein, Unfuck the Economy ist ja unsere Vision. Wir wollen ja die Welt retten und Kondome sind sozusagen gerade unser bedingungsloses Grundeinkommen und wir bringen jetzt gerade weitere Produkte raus, um noch mehr da reinzugehen und dieses Grundeinkommen noch ein bisschen zu vergrößern. Aber eigentlich arbeiten wir gerade an so einer Art Einhorn-University, in der man wieder neue Dinge lernen kann, in der man lernt, neu zu arbeiten und das eben auch anderen Firmen beibringen.
Mhm. Du hast eben gesagt, so ihr habt keine KPIs, ihr habt die Logins zu eurem Online-Banking und solange das im Plus ist, ist erstmal alles cool. Das heißt, ihr lebt dann voll aus dem Cashflow und habt aber auch nicht wirklich Investitionen, für die man Rücklagen bilden muss? Oder habt ihr doch schon ein bisschen Due Diligence und ein paar Excel-Tabellen am Start?
Ja, doch. Wir haben auch eine CFO, die Jördis, die das total gut kann und die da mega gut drin ist. Und die Franzi macht auch noch ein bisschen Buchhaltung, obwohl die keine Lust mehr darauf hat. Die macht jetzt Kommunikation eher. Deswegen gibt's jetzt die Jördis. Und klar, wir machen ja auch ganz gute Umsätze. Deswegen muss man ja schon irgendwie seine Hausaufgaben sozusagen machen. Aber wir sind nicht, das ist voll interessant, was ist deine, also wir wissen gerade nicht, was unsere KPIs sind, weil die Fair Sustainability zum Beispiel, die da was Gutes zu tun für die Plantage und die Arbeiter, ist für uns viel wichtiger, als zu sagen, ah, da können wir noch 1% irgendwo rausholen oder lass uns mal hier den Preis noch da und irgendwie den Markt fluten oder sowas, sondern wir haben ganz andere KPIs, die sich aber eben nicht in der Excel-Tabelle vernünftig messen lassen. Zum Beispiel Kultur statt Struktur. Mhm. Wie viele Ideen kommen aus dem Team und wir führen sozusagen zu komplett eigenständigen Entscheidungen und Projekten. Das ist, glaube ich, was voll interessant ist. Es ist echt nicht so einfach zu beschreiben. Fällt mir auch die ganze Zeit auf. Das nervt auch voll. Ich würde es gerne einfach so aufschreiben, so eine Seite. Das ist es. Mhm. Aber so ist es halt leider nicht.
Gibt's denn sowas wie ein Mission Statement oder eine Agenda oder so, an dem sich die Leute orientieren können, wenn sie nach den Sachen suchen, die sie erfüllen und müssen diese dann approved werden, wenn sie an denen arbeiten wollen?
Also es muss nicht approved werden und es gibt kein Mission Statement, aber es gibt eben diese Unfuck the Economy Vision, also alles, was wir tun, sollte irgendwie in eine Richtung Unfuck the Economy gehen und dann haben wir drei so Grundwerte. Unicornique, Sustainable und Fuck. Und Unicornique heißt einhornzigartig, also alles, was wir tun, muss irgendwie ganz besonders und super geil sein und noch nie vorher da gewesen. Sustainable, alles muss fair und nachhaltig sein, also fair and sustainable. Und Fuck heißt Fight and Hug, also egofrei, gewaltfrei kommunizieren, sich mega streiten und sich dann aber auch wieder vertragen. Das sind sozusagen die Grundwerte und um das zu supporten, diesen Fair Sustainability Core Value, reinvestieren wir 50% der Profite in diese Fairness- und Nachhaltigkeitsgeschichten und sichern damit sozusagen ab, dass unsere Firma, egal was sie tut, immer 50% reinvestiert. Also selbst wenn wir was Schlimmes machen würden, würden wir 50% in was Gutes reinvestieren. Sozusagen gute Grund, stell dir vor, McDonald's würde 50% der Profite in Veganismus reinvestieren. Das wäre ja total geil. Auch wenn die dann immer noch scheiße sind.
Aber ja, wollte ich gerade sagen, es wäre schon mal ein Anfang. Also es wird
aber es wäre besser, ne?
wäre besser als das, was gerade passiert. Oder dann Coca-Cola und die ganzen anderen Unternehmen.
Heckler und Koch.
Genau, und das ist das der Founders Pledge? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nee, das ist der Entrepreneurs Pledge. Der Founders Pledge ist sozusagen der easy way out aus dem Entrepreneurs Pledge. Der Entrepreneurs Pledge, also der Founders Pledge, da sind Waldemar und ich auch Mitglied, da gibt man so irgendwie so 1-5% oder 3% machen, glaube ich, die 1, 2, 3 irgendwas Prozent, wenn man einen Exit macht als Gründer. Wirst also Mitglied im Founders Pledge, unterschreibst das, und wenn du dann einen Exit machst und dann alles ist gemacht und jeder kriegt seine Kohle und die Shareholder und alle kriegen Kohle und deine Firma, scheißegal, was die gemacht hat, Heckler & Koch zum Beispiel, und dann gehen 2% gehen dann an für irgendeinen guten Zweck von deinem Exit, also 2 von den 100%, die dir dann gehören. Und der Entrepreneurs Pledge sagt, du sollst von vornherein ein faires, nachhaltiges Business gründen, was aber funktioniert, und das soll auch skalieren und fett werden, aber das Business soll für immer 50% der Profite reinvestieren und im Optimalfall natürlich dann dir gehören, damit es auch immer auch wirklich 50% bleiben, und die Shareholder müssen alle damit einverstanden sein. Das heißt, du hast keine Chance für Greenwashing-Unternehmen, was immer 50% der Profite reinvestiert in die Wertschöpfungskette und nicht auf Spenden angewiesen ist, sondern immer wieder reinvestiert. Und dadurch hast du so eine Art Fairness-Motor, der immer wieder eben reinvestiert. Und das ist natürlich viel besser, als einmal 2% zu verschenken. Oder nicht viel besser, sondern doch, es ist einfach nachhaltiger. Also auf einen Exit zuzuarbeiten, dann 2% zu verschenken und die restlichen 98 für eine Yacht auszugeben, ist ja Bullshit wieder.
Und den Entrepreneurs Pledge, den habt ihr beide mal bei uns neben
gelesen? Ja, genau. Und dann haben wir vor 3,5 Jahren, vor allem hilft es auch nicht deinen Mitarbeitern, ne? Also voll vielen Exit-Szenarien ist ja so, dass dabei irgendwie 10 Leute super reich werden und der Rest überhaupt nicht. Und wenn du dein Team wirklich motivieren willst und du willst, dass die Firma für was Vernünftiges steht, dann reicht es ja nicht am Ende von deinem persönlichen Vermögen. Ich meine, normalerweise sind ja auch, wenn das Zalando jetzt machen würde, ja, der Gründer von Zalando sagt, beim Exit 2% verschenke ich. Das ist natürlich total toll, super großzügig, das ist bestimmt auch jede Menge Kohle. Trotzdem gehört aber, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber auf jeden Fall weit über 50 total anderen Investoren, denen das natürlich scheißegal ist, und die Mitarbeiter können auch nichts dazu beitragen. Also das ist einfach nicht missionsgetrieben, und ich glaube, das ist der große Unterschied dazu, dass du beim Entrepreneurs Pledge baust so eine Firma aus, die sich komplett an Fuck the Economy, 50% Reinvestition verschreibt. Und das ist die DNA dieser Firma, und bei den Founders Pledge Companies ist es scheißegal, was der Laden macht, ob der missionsgetrieben oder nicht ist. Da verschenkt einer der Gründer oder einer der Shareholder verschenkt am Ende 2% seines Shareholder-Erlöses. Und das kannst du auch ein Ticket vom Roten Kreuz kaufen. Ist auch voll super, aber ist nicht das Gleiche. Das eine ist wirklich zu tun, und das andere ist es, ein bisschen sich zu kaufen. Auch wenn es toll ist, es ist trotzdem toll. Besser als nichts zu machen.
Ja, ist glaube ich auch immer schwer mit diesem richtig und falsch und besser und weniger gut. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr geiler Ansatz, den ihr da mit dem Entrepreneurs Pledge fahrt, weil das schon sehr, sehr früh ansetzt und nicht erst, wenn du quasi deine Schäfchen im Trocknen hast und dann fetten Exit und davon dann mal 2%, ist wahrscheinlich nicht so ein hohes Commitment, wie du, wenn du sagst, so vom Anfang an, vom Hustle, gebe ich, egal was passiert, 50% von meinem Profit ab für was Gutes.
So sieht's aus. Genau, das ist die Inspiration war ja auch der Giving Pledge. Also cool ist an dem Founders Pledge, muss man wirklich sagen, es ist voll leicht, Leute zu akquirieren, die sagen, ja klar, wenn ich 100 Millionen habe, spende ich 2. Und dadurch haben die sehr schnell sehr viele Mitglieder und auch, glaube ich, recht viel Kapital akquiriert, was ja cool ist für die gute Sache. Aber es verändert eben nicht so viel. Und das war halt, unsere Inspiration war so ein bisschen der Giving Pledge, wo Warren Buffett und ich glaube Mark Zuckerberg ist jetzt auch da drin und ganz viele Milliardäre in den USA gesagt haben, sie verschenken 50% ihres Vermögens. Und da haben wir gesagt,
Lebzeiten, ne?
Ja, genau.
Also aber
das ist zu spät eigentlich, weil die ja alle nicht 30 sind, so wie Zucki, sondern die sind ja zum großen Teil über 60, 70. und verschenken dann, und da sind Milliarden über Milliarden auf dem Konto, und die verschenken die jetzt, aber das ist ja so ein bisschen, ich bin alt geworden, habe mir alles geleistet und jetzt White Man Goes to Africa. Eigentlich müsste die Politik das ja verwalten. Das kannst du gar nicht. Plötzlich hast du so superreiche Einzelpersonen, die anfangen, Messias zu spielen und damit ihr so eine eigene Agenda verfolgen, und eigentlich gibt's dafür Steuern. Das ist voll das Problem. Das kann ich plötzlich, also was sich ja für uns toll anhört, weil wir der Technokratie eher vertrauen, glaube ich, als der Demokratie inzwischen. Aber du hast plötzlich Einzelleute, die sich für Gott halten, weil sie super reich geworden sind, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ein bisschen, ist eigentlich nicht so cool, weil du irgendwann kommt ja diese Hybris, in der du denkst, ja klar, also ich könnte jetzt die Welt retten, aber das kannst du ja eben nicht. Als Einzelperson. Also Bill Gates meint es sicherlich mega gut und macht, glaube ich, auch super viel richtig, weil er verteilt es ja eben auch in vielseitige Stiftungen und sowas, aber wenn die jetzt bestimmte Sachen angreifen, da kann natürlich immer auch ein mega Fuck-Up-Potenzial.
Mega, mega. Fuck-Up ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr sagt, unfuck the economy, was ist da alles gefuckt, abgefuckt? Was ist da im Argen? Economy ist ja riesig, erstmal so als Begriff. Wo wollt ihr da ansetzen und anfacken?
Also ich glaube, das größte Problem ist, dass es diesen ehrbaren Kaufmann, oder heute gäbe es auch eine ehrbare Kauffrau glücklicherweise, aber damals gab es ja diesen Begriff des ehrbaren Kaufmanns, der einfach gut gehandelt hat, um für das Gemeinwohl zu sorgen. Der hat also eine Firma gehabt und da haben Leute gearbeitet und die konnten sich selber damit finanzieren und die Firma hat Profite gemacht und die sind der Gemeinschaft zugute gekommen und natürlich auch diesem Gründer. Aber es ging darum, in der Community Arbeitsplätze zu schaffen, Produkte herzustellen, die den Menschen dienen. Und inzwischen sind wir eine fast reine Shareholder-Value-Economy, in der ganz wenigen Leuten super viel gehört, die dadurch auch super einflussreich sind, diese Dinge zu bestimmen. Und deren Zweck es aber nicht mehr ist, das Gemeinwohl zu stärken, sondern das persönliche Wohl zu stärken. Und dadurch gibt es eine total komische Verteilung, nämlich die Leute, die die Arbeit machen, denen gehört oft nicht, oder die können nicht mitbestimmen, was sie eigentlich tun. Und dafür haben wir ja heute aber Roboter. Also wenn du jemanden haben willst, der was tut, ohne darüber zu bestimmen, brauchst du ja keinen Menschen, sondern da kannst du ja einen Computer oder einen Roboter dafür beschäftigen. Das Shareholder-System ist aber eben so aufgebaut. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass die Leute, die die Arbeit machen, eigentlich nicht dafür verantwortlich sind, was sie da tun und sich auch total machtlos fühlen. Und dadurch gibt es total viele saukomische Businesses, die gar keinen richtigen Zweck erfüllen, außer Profitmaximierung. Und Profitmaximierung ist ja kein Selbstzweck.
Null. Haben eure Mitarbeiter alle Shares am Unternehmen?
Nee, noch nicht tatsächlich. Da sind wir super unfair aufgestellt.
Aber das ist auf jeden Fall das Ziel.
Wir haben ihnen das auf jeden Fall versprochen und bis jetzt glauben es auch noch alle. Nee, ich habe gestern tatsächlich gesprochen mit jemandem von der Purpose heißt die Firma, die kümmert sich darum, dass du eine besitzlose Struktur erstellst. Also die Firma gehört dann niemand, die Firma gehört sich selber dann praktisch. Und alle können da arbeiten oder es eben auch lassen, aber es gibt keine Inhaber mehr. Nämlich, das ist ja ganz komisch, dass du ja im Moment sind wir sozusagen, Waldemar und mir gehören 50-50 das Unternehmen und die anderen arbeiten da. Und dadurch hast du natürlich immer noch ein Augenhöheproblem, weil es halt immer noch uns gehört. Und wenn man das jetzt noch abschaffen würde, dann wäre ja niemand mehr Besitzer davon, sondern alle müssten sich darum kümmern, dass dieser Versorger die GmbH ist und die kümmert sich eben darum, dass alle ihren Arbeitsplatz haben. Und wenn die GmbH beschädigt wird, geht es nicht mehr um Waldemar oder Philips Konto, sondern es geht nur um das Benefit der Gemeinschaft. Das finde ich ein sehr interessantes Modell.
Ja. Mega, mega interessant. Ich habe mich ja auch mal mit einem anderen Gründer, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen und auch auf sein Produkt, das war auf jeden Fall ein deutscher Founder, der ein Coca-Cola-Produkt gehabt hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat auf jeden Fall sein Unternehmen auch so stiftungsmäßig aufgestellt oder mehr so irgendwie als Kommune, als Allgemeingut. Und was dann passiert ist, dass super viel und lange und deep diskutiert wird, und das Unternehmen gerade sehr, 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 sehr langsam vorankommt, weil ich glaube, nur irgendwie so 100% Konsens ist erforderlich, um eine Entscheidung zu treffen und um weiterzukommen. ähnlich kann ich es mir bei euch auch vorstellen, wenn ihr sagt, die Gehälter sind verhandelbar oder frei festlegbar von den Mitarbeitern oder Urlaub kann sich jeder nehmen. Sorgt das nicht dann auch wieder für ganz besondere Challenges bei euch auf den Retreats oder wo auch immer ihr das dann macht, auf den Klausurtagungen?
Klausurtagung, geil, so nennen wir das nächste Ding auf jeden Fall. Der Vorstand der Einhorn Products GmbH bittet den Stab der Mitarbeiter zur alljährlichen Klausurtagung ins Ritz-Carlton Berlin, Spiegelsaal. Nee, also bei unserer Klausurtagung, ja klar, also dieses Gehalt selbstbestimmen war es ja ganz am Anfang, dann wird also Gelder abgestimmt, wollen wir es transparent machen, alle haben ja gesagt, dann also so anonyme Abstimmung, dann und dann selbstbestimmen, alle haben ja gesagt, auch anonyme Abstimmung, dann haben wir halt gesagt, was wollen die Leute mehr verdienen, dann hast du halt gesagt 250 Mark und dann haben das alle gekriegt und inzwischen gibt es...
Warte mal, muss man sich da nicht selbst erklären? Also jeder konnte dann quasi wie bei Wünsch dir was in der Excel-Tabelle eintragen, ich will jetzt irgendwie 3,5 haben.
Nee, das war schon ums Lagerfeuer. Also du hast es nicht Excel-Tabelle anonym, sondern du bist vorne an so ein Whiteboard gegangen und hast dann deine Zahl hinter deine Zahl geschrieben. Und dann kam es auch dazu, dass das tatsächlich erklärt wurde. Bei manchen sehr genau, bei manchen nicht so genau. Aber das ist ja auch eine krasse Vertrauenssache natürlich. Inzwischen haben wir einen Gehaltsrat. Ich muss auch sagen, das funktioniert immer noch nicht wirklich so gut, wie wir es uns wünschen würden. Gehalt ist voll das schwierige Thema, weil es in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr stark mit Wertschätzung verbunden ist. Das ist ganz komisch, weil wenn ich dir jetzt 5.000 Euro überweise, denkst du ja auch nicht, dass ich dich, dass du ein besonders guter Typ bist, sondern es ist irgendwie, oder wenn man, also sollte eigentlich nicht verbunden sein, weil es ja auch viele Leute gibt, die sehr viel verdienen, die trotzdem total scheiße sind. Und es gibt auch Leute, die super wenig verdienen, die total super sind. Und deswegen kann es ja gar nicht damit verbunden sein. Jetzt ist es aber ja so, dass jeder so versucht, auch das, was du eben gesagt hast, man versucht ja seine eigenen Schäfchen so ein bisschen ins Trockene zu bringen. Und da ist sich dann irgendwie doch jeder selbst der Nächste. Und es ist ja auch voll schwierig, gerade in so einem Start-up, voll das junge Unternehmen und so. Und dann bist du da total, bringst dich voll super ein und so und steckst immer beim Gehalt so ein bisschen zurück oder denkst du zumindest, und dann kommt jemand Neues und der verdient dann plötzlich mehr als du. Und das ist einfach auch voll, also Gehälter sind auch immer unfair.
Immer.
Es ist voll blöd. Immer. Eigentlich müsste es einen Topf geben und der ist bedürfnisorientiert und dann würden sich alle zusammenreißen und man würde genau das nehmen, was man halt zum Leben braucht. Aber ich glaube, soweit sind wir nicht so richtig. Das ist, glaube ich, einfach voll das schwierige Thema. Das haben wir noch nicht geknackt. Aber jetzt ist halt so, wir haben einen Gehaltsrat und der schätzt dich ein und guckt so ein bisschen Ausbildung, wie lange bist du bei Einhorn, wie lange hast du insgesamt Berufserfahrung. Auch zum Beispiel, wenn du sagst, ich werde ein eigenes Projekt total krass vorantreiben. Dafür kannst du auch Vorschusslorbeeren kriegen. Wenn du ein Kind hast, kriegst du automatisch, glaube ich, 400 oder 500 Euro mehr. Und dann kannst du noch so Sonderfälle anmelden, sowas wie Oma krank oder so.
Oder kriegst du auch was, wenn du regelmäßig ins Fitnessstudio gehst oder mehr schläfst als andere?
Nee.
Das finde ich cool, so Ansätze, die gibt es jetzt auch gerade aus.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die finden Sport scheiße, dann will ich die ja nicht über Geld motivieren. Ich finde das sowieso, Motivation, Leute dazu zu motivieren, etwas zu tun, indem man ihnen dann mehr Geld gibt, ist eigentlich voll scheiße, weil also genau das will ich ja nicht haben. Und ich verstehe den Ansatz voll, weil das ja voll leicht ist, aber darauf sind wir auch die ganze Zeit, ja, sollen wir die Leute jetzt, wenn sie mehr arbeiten, incentivieren oder vielleicht dafür, dass sie weniger arbeiten oder dass sie einen tollen Deal geclosed haben oder kriegen sie dann, sind sie prozentual am Gewinn beteiligt, ist doch eigentlich voll scheiße. Weil das ist doch genau wie der Shareholder Value Economy. Du willst doch eigentlich nicht, dass die Leute sollen morgens zur Arbeit kommen, das total geil finden, was sie machen. Das ist dann auch das Ziel davon, dass sie nur Sachen tun, die sie geil finden, weil das auch ihre Belohnung ist. Und dann kriegen alle ein Grundeinkommen, was irgendwie so halb ihrem Wissensstand entspricht, womit sie sich ein gutes Leben finanzieren können und sich keine Sorgen machen brauchen. Und wenn sie sich keine Sorgen machen, können sie besonders gut arbeiten. Aber wenn du jetzt sagst, du musst 10 Kunden diesen Monat closen und dann bekommst du 1.000 Mark mehr, habe ich ja wieder genau den, der nur an die 1.000 Mark mehr denkt. Und ich will nicht, dass die Leute über Geld motiviert sind und nur an Geld denken. Das ist voll schlecht, weil du damit ja wieder diesen Selbstzweck, den es nicht gibt, heiligst. Und das ist genau falsch rum.
Absolut. Aber das ist ja genau die Konditionierung, die du eben angesprochen hast.
Die kennen wir voll. Und die Amis machen das natürlich so. Die Amis checken das auch nicht.
Nee, null. Aber wie du schon sagst, du hast jetzt auch ein paar Mal bedingungsloses Grundeinkommen fallen lassen. Das wird auf jeden Fall kommen. Also gibt es auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei.
Das ist übrigens voll gut. So müssen wir das immer sagen. Man muss immer sagen, das wird auf jeden Fall kommen. Ich sage das jetzt auch immer. Ich habe das gehört von Richard David Precht. Auch Götz Werner ist inzwischen. Der sagt nicht mehr, wir brauchen das, sondern der sagt, es wird kommen. Das ist voll gut. Das ist ja auch die Technik, die Donald Trump die ganze Zeit anwendet. Der Donald. Der sagt ja immer einfach...
Es ist Manifestierung, ist das? Ja, genau. Aber es ist ja quasi Quantum Field schon Fakt. Sobald du es denkst, ist Energie und Energie muss nur noch auf diese dreidimensionelle Welt gebracht werden. Und dann gibt es noch Fakten, die dafür sprechen. Gerade auch die Rede von Richard David Precht, die du gerade angesprochen hast, dazu echt super, super interessant. Ja, und irgendwann früher oder später wird die Politik dann auch folgen.
So ist es. Oder die Wirtschaft macht's vor und die Politik ist so krass. Jetzt müssen wir nur noch zugreifen. Ich glaube, das sind ja die, sind, glaube ich, oft Beispiele aus der Wirtschaft, die eigentlich noch fehlen, die, wo sich's niemand vorstellen kann, wo die Politik dann einfach sagen müsste, ach so, ja, okay, dann können wir ja gar nicht anders, als das zu supporten.
Hm. Wo waren wir gerade?
Gehalt, selbstbestimmt.
Genau, warte mal.
Wer ins Fitnessstudio geht, bekommt 5 Mark. Dicke kriegen weniger Geld. Weniger Geld für Dicke. Das ist der neue Trend. Stell dir vor, wie scheiße das ist. Doch voll die Unverschämtheit. Ja, voll kacke.
Richtig scheiße, aber ja. Dann siehst du schon.
Veganer kriegen mehr Geld. Die sind bessere Menschen. Wer keinen Alkohol trinkt, kriegt noch mehr Geld. Das ist irgendwie, dann sind wir wieder beim Roboter-Modell.
Ja, absolut. Deshalb stelle ich mir das so schwierig vor, wie ihr das einmal versucht hattet. Ich glaube, ihr macht es ja jetzt nicht mehr, sondern löst das durch den Rat, dass nicht mehr die Leute selber ihr Gehalt bestimmen können, sondern macht das über den Gehaltsrat, richtig?
Also du kannst da trotzdem noch voll mitsprechen. Ne? Du kannst sagen, ich will aber, wir hatten gerade den Fall, dass jemand zu uns gekommen ist von einem Konzern und gesagt hat, also ich hätte da jetzt eigentlich 90 verdient oder 80 und ich fange bei euch viel, viel günstiger an, weil ihr viel geiler seid, aber unter... weiß nicht, 60 oder 55 oder irgendwie sowas, mache ich es nicht, weil das das lohnt sich nicht für mich. Ja, ich habe da Transaction Costs sozusagen, die das muss ich irgendwie wieder gut machen und das haben wir ausgeglichen, aber es passt eigentlich gar nicht in unser System. Was voll schwierig ist, nämlich du willst ja trotzdem Talente einstellen, aber wie beförderst du dann intern deine Leute, damit deine Leute natürlich genauso viel verdienen, wie wenn die ein Externer ausgebildet hat. Also wir haben da 8000 Fragen noch offen und wissen überhaupt nicht, wie wir es machen. Und es ist immer noch unfair. Ich glaube, es ist fairer als viele andere Systeme und es ist vor allem transparent. Also alle wissen, dass es da gerade noch nicht perfekt fair zugeht und alle verstehen das auch. Das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Gehaltssystemen, in denen du nicht weißt, wie das ausgebaut ist. Irgendjemand entscheidet willkürlich oder gefühlt willkürlich aus der Chefposition darüber, was andere verdienen. Und wenn du dich im Vorstellungsgespräch besonders gut verkaufst, das können vor allem männliche Sales-Mitarbeiter sehr gut, dann verdienst du halt mehr als deine weibliche Kollegin, die vielleicht doppelt so viel macht wie du, aber sich schlechter verkauft. Und das ist ganz schlecht.
Wie viel verdienst du als Geschäftsführer oder Gründer?
Ich verdiene das Maximalgehalt bei Einhorn. Ich glaube, das sind es 7.000? Ich glaube sowas. Aber brutto.
Mhm. Brutto im Monat?
Ja.
Ohne Bonus.
Wie bitte?
Ohne Bonuszahlungen, die ihr euch selber dann noch ausschüttet.
Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber könnte man mal machen.
Ja, wie transparent seid ihr denn dann zu den Mitarbeitern? Also ihr müsst euch das vorstellen, habt ihr einmal in der Woche so ein Meetup, was zusammenkommt, wo ihr all eure Gedanken
los nicht,
teilt?
Ja, wir haben einmal die Woche so eine Klausur, in der wir über Gehälter sprechen. Nee, das Gehaltsding ist halbjährlich, wird das aufgerissen. Und man kann natürlich zwischendurch zum Gehaltsrat gehen, aber die tatsächlich haben wir einmal die Woche so ein Team-Meeting, wo relativ viele Leute kommen und wir haben Clear-VR-Meetings mit so einem gewaltfreien Kommunikationscoach und da kann man über alles sprechen und kann auch alles ansprechen, aber es funktioniert auch noch nicht so, wie es vielleicht funktionieren müsste. Also ich glaube, wir sind sehr transparent und können über alles reden und du kannst auch mit allen über alles reden, aber es geht, glaube ich, immer noch besser. Und wir sind halt in einem Arbeitsprozess, in dem du halt gucken musst, was jetzt, also was dann eigentlich, wie es besser wird, ohne es wieder schlechter zu machen. Zum Beispiel Incentive-Modell wäre ja voll einfach und es wird auch so viel lösen, aber es würde das falsche Ziel befeuern, deswegen machen wir es nicht.
Was meinst du genau? Ein Team-Retreat, ein Incentive für die Mitarbeiter oder was?
Ach so, nee, Team-Retreat ist bei uns zum Beispiel gar kein Incentive. Bei uns ist es sogar so, dass die Leute teilweise keinen Bock aufs Team-Retreat haben, weil du so tief einsteigst in so eine Firmenphilosophie-Kultur, dass das echt anstrengend sein kann. Das nervt ja auch total. Ja, genau. Wir sind dann die Ostsee gewandert vor 2 Monaten von Berlin aus zu Fuß. Und zwischendurch haben wir auch einen Zug genommen, aber wir sind irgendwie in 3 Tagen, was sind wir gelaufen? 70, 80 Kilometer, irgendwie sowas, also schon ordentlicher Marsch. Und dabei haben wir Feedback-Gespräche geführt, die ganze Zeit, jeder mit jedem, nach so einem bestimmten Prinzip und dass man sich auch hart kritisiert und so. Und das kann ja voll Psycho sein. Also manche Leute sagen
halt auch, das denn? Also packen dann wirklich alle aus oder gibt es dann immer noch die Leute, die sich nicht raustrauen? Ich meine, dann wäre irgendwie der Allgemeinheit schon wieder nicht geholfen.
Es packen nie alle aus. Das geht auch nicht, weil du ja immer in einem anderen State of Mind bist. Auch du kommst ja manchmal irgendwo hin und merkst, ich bin heute richtig gut drauf. Heute kann ich alles sagen. Und dann passiert das. Und manchmal bist du halt einfach nicht gut drauf und dann kannst du gar nichts sagen. Und genauso ist es beim Team-Retreat. Aber die Erwartung ist natürlich so. Deswegen sind dann auch voll oft Leute einfach enttäuscht und sagen, oh nein, jetzt hier der und der ist nicht mitgekommen und dabei wäre das Gespräch doch so wichtig gewesen und gerade der, mit dem man eigentlich reden müsste, war jetzt nicht mit dabei und bla bla bla. Das hast du natürlich trotzdem voll, aber du kannst darüber reden. Das ist, glaube ich, der riesige Unterschied ist, du kannst darüber reden, kannst sagen, dass das jetzt blöd ist und kannst sagen, dass du das ändern willst, aber du kannst das alles ansprechen. Und das ist, glaube ich, das, was Einhorn so anders macht, dass das wenigstens geht. Und das geht, glaube ich, ganz oft nicht, nachher das vernünftig nachzusprechen und wirklich ehrliches Feedback zu bekommen. Ja.
Und wie weit bindet ihr die Mitarbeiter in strategische Unternehmensentscheidungen ein? Sprich, wenn irgendwie so eine riesengroße Entscheidung bei Waldemar und dir ansteht, fragt ihr immer die Mitarbeiter oder je nach Case? Oder gar nicht, oder erst, wenn es beschlossen ist und dann transparent?
Also wir fragen immer, aber es gibt so, das versuchen wir auch gerade rauszukriegen, es gibt, also unser Traum wäre es ja, dass wir gar nicht selber diese Ideen bringen, sondern dass das Team von selber sagt, wir wollen das machen und das machen wir jetzt übrigens und niemand kann uns aufhalten, das zu tun. Das ist ja das, was sich irgendwie, glaube ich, jeder Gründer und Gründerin wünscht, dass das alles auch ohne ihn oder sie funktioniert.
Dass die Mitarbeiter am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen, ne?
Ja, aber es muss ja beides gemacht werden, aber klar, dass die nächsten, so und jetzt denken wir uns manchmal aus, gut, wir gehen jetzt in den Female Hygiene Markt und das war aber total getrieben durch jemanden aus dem Team, der gesagt hat, ich bin total überzeugt davon, dass das sehr wichtig ist und für mich persönlich ist das auch voll das wichtige Thema und deswegen werde ich dieses Thema jetzt krass treiben. Und dann müssen wir natürlich mithelfen und Support geben und so. Aber das passiert schon. Und das Team muss damit einverstanden sein. Wenn du kein Backup vom Team hast, kannst du es, glaube ich, lassen. Und bei uns hast du eben die Freiheit zu sagen, dass man sagt, ich hab keinen Bock, da mitzumachen bei dem Projekt. Und dann macht halt keiner mit. Wir nennen das Pull statt Push. Dass du tatsächlich, also du musst einen Sog erzeugen, für Ideen, der die Leute reinzieht. Und wenn du das nicht schaffst, dann macht halt keiner mit bei deinem Projekt und dann kackt's ab. Aber es ist ein guter Vortest, so wie Crowdfunding oder sowas, so eine Art internes Crowdfunding, wenn du nicht mal Arbeitskraft kriegst von den Leuten, um dein Projekt voranzutreiben, dann erzeugt es einfach nicht die große Begeisterung. Also sind die Projekte sozusagen begeisterungsgetrieben. Ja. Und das können Waldemar und ich natürlich beeinflussen, weil wir gute Reden halten können. Aber wenn es am Ende dann doch keinen Spaß macht oder sinnlos ist oder wir auch nach 2 Tagen keinen Bock mehr haben, dann kriegst du es nicht durchgedrückt. Oder es ist kein Ziel, Dinge durchzudrücken, sondern sie müssen dich voll ziehen. Und wenn die dich nicht ziehen, dann bricht man ja immer ab. Dann hat man eigentlich keinen Bock, dann zwingt man sich zu irgendwas und dann wird es ja auch nicht gut.
Absolut. Wie oft ist denn das in der Realität dann schon passiert? Also ich meine, der Theorie klingt ist echt sehr visionär und sehr straightforward, was ihr da alles macht. Und seid ja nicht ohne Grund die Vorreiter in der ganzen, gerade in der deutschen We New Work Szene, glaube ich, so nennt sich das. Aber passiert es wirklich, dass sich da jemand mal auflehnt und sagt, ey, Philipp, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich gehe jetzt mal nach Hause, nehme jetzt erstmal eine Woche Urlaub. Ist mir eh alles too much bei euch.
Ja, das passiert volle Kanne. Also das ist wirklich, das ist voll witzig, weil das ist natürlich sau nervig. Und ich denke dann so, Digga, bist du was? Und dann, also du musst dir echt auf die Zunge beißen, weil das so vom alten Führungsstil wäre das. Da würde man sagen, Alter, ja, du reißt dich jetzt mal fucking 2 Wochen zusammen und machst diesen Scheiß fertig. Und dann kommen wir hier auch mal wieder auf den grünen Zweig mit dem Kack. Und dann hast du auch gearbeitet, dann bist du auch zufrieden, weil du nämlich gearbeitet hast. Und dann geht es uns, glaube ich, allen schon 3-mal besser. Und du machst jetzt überhaupt keinen Urlaub.
Und dass du das überhaupt noch kannst. So.
Ja, natürlich. So ein Rant. Und das, was du aber sagen musst, glaube ich, damit es funktioniert in der Zukunft. Und da muss man sagen, wahrscheinlich hast du total recht. Find raus, was wirklich wichtig ist und komm in einer Woche wieder. Und finde ich cool, dass du dir genau jetzt Zeit nimmst, darüber nachzudenken. Nämlich wenn wir in 3 Monaten drüber nachdenken, wenn es fertig ist und wir es dann scheiße finden, dann haben wir ein echt fettes Problem. Also lass lieber jetzt überzeugt sein. Und jetzt ganz sicher sein, dass wir das tun, was wir wirklich wollen, damit wir es auch richtig, also das ist ja Langstreckenrakete, ne? Wo du einfach drauf setzt, wir setzen nicht auf 9-to-5 und Short-Term und transaktional, sondern wir denken in Partnerschaft, in Beziehungen, in Sachen, die wirklich die Leute begeistern. Und die sind viel nachhaltiger in ihrem Wirkungsgrad, glaube ich zumindest, als wenn du jemanden jede Woche einmal dazu zwingst, etwas zu tun. Und dann musst du ihn nächste Woche wieder zwingen und nächste Woche wieder zwingen. Und wenn du dir morgens vor der Arbeit die Frage stellst, habe ich Bock, heute zur Arbeit zu gehen? Und du beantwortest sie mit ja, bin ich davon überzeugt, dass du mit einem anderen Gefühl im Büro sitzt oder im Homeoffice oder auf Bali, whatever, als wenn du dich das nicht fragst. Und wenn die Antwort ist, nee, ich habe heute keinen Bock, und dann machst du dir einen geilen Tag am Strand oder im Museum oder weiß ich nicht, irgendwo und hängst ab und am nächsten Tag stellst du dir die Frage wieder und du hast wieder Bock, dann ist doch alles in Ordnung. Und wenn du keinen Bock hast für 2 Wochen, dann und du kannst dann das Gespräch führen und sagen, ich merke gerade, ich bin super unmotiviert und ich habe keinen Bock, dann ist das doch total cool eigentlich. Das ist super.
Das ist super und ich sehe es auch immer mehr bei der Generation Y und Z, die kriegst du auch gar nicht mehr gehandelt. Die hören dir gar nicht mehr zu, die lachen sich tot, die gehen woanders hin und wissen ganz genau, was sie wollen. Und ich glaube, sie wissen noch genauer, was sie nicht wollen. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Umstellung für viele Unternehmen, aber auch für viele Vorgesetzte, für viele Gründer. Allein was wir da bei uns jetzt gerade auch mitkriegen, bei uns im Team, das ist wirklich eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Hast du ähnliche Erfahrungen, gerade mit den jungen Leuten?
Ja, voll. Das ist total krass, weil die alles können, aber nichts wollen, gefühlt. Das ist, glaube ich, das, was die Old Economy darüber denkt. Du hast jemanden, der alles versteht, der Sachen zusammenklickt und mit irgendwelchen Tools um die Ecke kommst, wo du dir selber noch denkst, also ich bin jetzt 35, ich halte mich für relativ computerfit. Ein 25-Jähriger lacht sich wahrscheinlich, der bepisst sich vor Lachen über meine Skills da. Das ist voll Opa-mäßig. Ja? Ich fummel da irgendwas rum oder so. und dann freuen sich die Alten so, dass sie sich toll konzentrieren können und eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten haben, statt von 3 Sekunden. Und in Wirklichkeit sind die Kids...
Kriegen aber nichts gerissen in den 5 Minuten. Ne?
Genau, ja. Ist ja total egal. Toll, dass du ganz konzentriert... Was bringt
dir das, wenn du dann 5 Minuten vor einem Instagram-Filter sitzt und überhaupt nicht checkst, wie das funktioniert und ein Jugendlicher total intuitiv das in Millisekunden alles macht?
Ja, der popelt das zusammen und dann spielt er 2 Stunden Mario Kart und es ist ihm alles scheißegal. Und ich war gerade auf dem Vortrag, da war auch Richard David Precht, ich habe nach ihm gesprochen und der hat erzählt, fand ich krass, dass er das erzählt hat von seinem Sohn. Der erzählt ja, anscheinend ist das so ein Ding von ihm, so wie bei Mario Barth, Mario Barths Freund, meine Freundin. Und da hat Richard David Brecht, der total super ist, aber der hat halt, sagt dann halt immer, ja, mein Sohn, der ist 14, der wird nie eine Freundin kriegen, weil der so langweilig ist. Ja. Weil der die ganze Zeit nur am Telefon hängen würde und der würde nichts erleben. Der würde einfach nichts aus der realen Welt mitkriegen, weil er die ganze Zeit nur am Telefon hängt. Der wäre mit ihm in Barcelona gewesen, der hätte zur Sagrada Familia gesagt, das würde, hätte irgendwie Richard David Brecht gesagt, guck mal, ist das nicht toll? Und sein Sohn hätte gesagt, ja, ich weiß nicht, sieht aus wie Elbenarchitektur. Ja. Und dann waren die Leute, waren so, boah, krass, ist voll schlimm. Er weiß Gaudi nicht zu schätzen. Was ist mit ihm? Warum hat der nichts übrig für die Kultur? Es ist doch, es ist alt. Und der kleine Scheißer hat doch eigentlich total recht. Es sieht aus wie Elbenarchitektur. Er hat's geschafft. Er hat diesen Wissenstransfer voll hingekriegt. Natürlich hat Tolkien sich wahrscheinlich genau von der Sagrada Familia beeinflussen lassen. Und wenn vor 50 Jahren jemand die ganze Zeit Bücher gelesen hat, haben die Leute wahrscheinlich gesagt, krasser Bücherwurm, aus dem wird nichts. Der ist ja die ganze Zeit in der Fantasiewelt. Heute würden die Leute sagen, ach, das Kind ist so intelligent. Es liest die ganze Zeit, wie schön. Und heute, jetzt hängen die Kids die ganze Zeit am iPad und alle sagen, oh Gott, das ist eine Gefahr. Das geht nicht. Die Kinder können nur noch iPad, wenn sie erwachsen sind. Aber wahrscheinlich ist es in 50 Jahren, sagen die Leute, krass, das Kind macht die ganze Zeit iPad, ist voll super. Es wird bestimmt total intelligent. Ich hoffe, dass es nicht in der Virtual Reality hängen bleibt. Das sind jetzt die schlimmen Sachen. Und so denkt man, glaube ich, immer, das nächstbeste, was man nicht versteht, ist das Böse wieder. Aber am Ende lernen die Menschen ja aus all diesen Dingen was. Und ich glaube, das ist auch das Problem mit den 25-Jährigen, die jetzt gerade in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen. Für die gibt es halt noch keine Jobs, die faszinieren. Und deswegen hängen die dann auf Facebook rum, weil ihnen so langweilig ist, weil der Sinn total fehlt in der Arbeit. Und wenn dieser tiefere Sinn nicht da ist, dann merkst du plötzlich, ach krass, um Geld geht es gar nicht mehr. Es ist gar nicht, ist total uninteressant geworden. Die Leute arbeiten lieber for free in einem Tierheim, weil sie das geiler finden, als für VW zu arbeiten. Weil das ist ja auch.
Dann auch nicht das ganze Leben im Tierheim, sondern 3 Jahre im Tierheim. Und dann vielleicht in der Eisdiele und dann beim Pizzabäcker und dann in einem Startup.
Eigentlich könnte man sagen, krass, die Leute sind mega interessiert und wollen alles verstehen, wie geil. Mhm. Stattdessen wird gesagt, die Leute sind total unstet und können sich nicht mehr festlegen. Toll.
Muss man das?
Wieso muss man das denn? Und vor allem, die Leute werden ja auch viel älter. Du bist ja mit 70 immer noch total leistungsfähig. Das heißt, wenn du mit 16 fertig bist mit deiner Metzgerausbildung, und du könntest bis 70 arbeiten, würdest du 54 Jahre lang das Gleiche machen.
Hoffentlich gibt's dann keine Metzger mehr nach 54 Jahren.
Es gibt so super veganen Metzger dann. Das ist doch total, also das ist voll die absurde Vorstellung, glaube ich. Ich glaube, es wird halt, also das, du kannst natürlich irgendwie der Beste in deinem Fach werden, dann bist du ein ganz krasser Uhrmacher oder Schusterin oder so. Aber ganz viele Sachen sind überhaupt nicht dafür gemacht, die 50 Jahre zu machen, weil das eben auch super Aufgaben für Roboter sind.
Ja, genau. Und die ganzen Jobs werden ja ersetzt durch Roboter. Also muss man A, flexibel bleiben und B, wollen die ja auch flexibel sein. Das sind ja absolute Scanner-Typen, die jungen Leute, die ich kennenlerne. Die wollen alles irgendwie mastern innerhalb kürzester Zeit und das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann hast du den vielleicht mal ein Jahr in deinem Unternehmen. Das ist schon lang. Und dann ist aber auch cool. Also es ist auch nicht so leicht, die Leute dann zu halten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob bei euch schon mal jemand gekündigt hat. Ihr habt ja echt eine ziemlich geile Unternehmenskultur, aber ich glaube, es gibt auch manche Leute, die kannst du einfach nicht mehr halten, weil die einfach zu zügellos, zu wild sind.
Nee, haben wir, natürlich kündigen Leute und gibt auch Gespräche, wo man sagt, so vielleicht ist das einfach, vielleicht haben wir gerade keine Beziehung und wir heiraten auch gerade gar nicht, sondern eigentlich hast du eine Affäre mit uns, aber du tust so, als ob wir verheiratet sind, das ist nicht cool. Es muss schon auf Gegenseitigkeit beruhen. So sind die Gespräche dann immer. Oh Gott. Mhm. Aber heiraten ist ja auch ein altes Modell. Man kann es die Leute ja nicht mehr dazu zwingen, zu heiraten. Wenn jemand keinen Bock hat, hat er halt keinen Bock. Das, was man sich, glaube ich, so fragen muss oder kann, Und was, glaube ich, was eine sehr interessante Herausforderung ist, das, was wir gewohnt sind aus der alten Welt, sind Experten für bestimmte Dinge. Und ich glaube, es ist inzwischen viel schneller möglich, Experte in Dingen zu werden. Man kann voll schnell sehr viel Wissen sich reinziehen und auch dieses Wissen ganz schnell aggregieren und sich reinziehen, und du guckst plötzlich irgendwie 3 YouTube-Videos und weißt, wie du eine Waschmaschine reparierst. Habe ich letztens gemacht, war super geil. Bestes Erlebnis dieses Jahr. Waschmaschine selber repariert, war richtig cool. Und habe ich auf YouTube gelernt. Und das kann man ja jetzt einfach machen. Das heißt, man muss sich ja fragen, wofür dieses Expertentum, dieses alte, überhaupt noch da ist, wenn ein 14-Jähriger sich das in einer halben Stunde auf YouTube anlernen kann, der weiß das plötzlich auch, wie das funktioniert. Jetzt gibt's aber ja so Sachen, diese Tiefen, diese Menschenexperten, dafür muss man dann doch wieder wesentlich mehr wissen, um wirklich die Zusammenhänge alle herstellen zu können. Aber wie lernt man das? Und ich glaube, das lernt man ja nur über Erfahrungen und Fehler machen und wieder Erfahrung machen und Fehler machen und sich vernetzen und austauschen. Und dafür muss man ja einfach älter werden und das lernen. Und dann ist es aber egal, was du dabei tust, glaube ich.
Ja, bin ich voll bei dir.
Es sei denn, du machst immer das Gleiche. Wenn du immer das Gleiche machst, bist du in dieser einen Sache halt immer besser. Aber es ist dann die Frage, ob du das überhaupt brauchst, weil das ja durch einen Roboter ersetzt werden kann.
Wollte ich gerade sagen, ist die Frage, ob dein Job nicht irgendwann obsolet ist und du dann das bedingungslose Grundeinkommen, ich meine, das braucht ja irgendwie jeder irgendwann, weil es macht einfach im Kopf frei, um die Sachen zu machen, die einen dann wirklich erfüllen und Spaß machen und ruhig schlafen zu können.
Ja, auch die Sachen, die sinnvoll sind, also die für einen selber, aber auch für die Gemeinschaft wieder den wirklichen Sinn stiften, ne? Nämlich das sind ja ganz oft die Sachen, die für einen selber gut sind, sind ja auch oft für die Gemeinschaft gut, und die Sachen, die wir gerade oftmals tun, sind ja eigentlich, also stell dir vor, die Leute bei McDonald's würden alle sagen, ey, ich mach das nicht mehr hier. Das ist voll scheiße. Will ich nicht. Es ist voll, das ist ein Problemkonzern, der macht die Leute ungesund und fett und wir töten wahnsinnig viele Tiere dafür, obwohl man das Ding wahrscheinlich ohne Probleme, ohne Fleisch herstellen könnte. Und es wird genauso schmecken.
Machen die Umwelt kaputt.
Voll scheiße. Und du würdest die Leute ja gar nicht dazu, eigentlich würde das niemand machen, wenn du wenn nicht die Existenz davon abhängig wäre.
Und wenn der Hebel wegfällt, wenn Geld als Motivation wegfällt bei Menschen.
Es gibt dann wirklich, glaube ich, krasse Jobs. Da werden super viele Jobs, werden einfach nicht mehr gemacht. Davor haben ja auch alle Angst. Aber wenn man diese Angst hat, muss man sich ja fragen, krass, dann arbeiten also anscheinend ganz viele Leute in Jobs, wo man davon überzeugt ist, dass sie die nicht mehr machen würden, weil die Jobs voll Kacke sind. Aber das ist doch total schrecklich. Dann haben wir ein modernes Sklaventum, in dem es den Leuten natürlich gut geht, und die können ja auch alle kündigen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Aber du hast doch einen Niedriglohnsektor, in dem Leute arbeiten, wo man echt sagen kann, wieso sollte denn irgendjemand da arbeiten? Alle würden auch sagen, nee, den Job wäre eigentlich cooler, wenn es den nicht mehr geben würde. Aber ja, dann kann ich halt meine Miete nicht mehr bezahlen. Aber ich glaube, genau dafür muss man sich ja dann Alternativen überlegen. Das wird ja dann total geil, wenn da plötzlich die Menschen sagen, wir machen, das ist übrigens gar kein Menschenjob, den mache ich nicht mehr, das ist ein Maschinenjob, und da muss sich jemand halt die Maschine ausdenken. Das ist doch viel besser.
Was meinst du, wie lange wird sowas dauern, bis da so ein Shift kommt? Hat er schon angefangen? Siehst du schon Veränderungen?
Ja, also die Veränderung ist ja in allem total vorhanden. Und ich glaube, vor uns liegen die aufregendsten Jahre der Menschheit. Das ist die krasseste Zeit, die es jemals gab. Also der Schritt von analog zu digital war, glaube ich, ist absolute Craziness. Jetzt reden alle Leute immer noch von Digitalisierung. Für 20-Jährige ist Digitalisierung überhaupt kein Thema. Die sind voll digitalisiert. Das ist denen scheißegal. Die brauchen nichts darüber zu lernen. Das ist wirklich total lächerlich. In einem Startup gibt es auch keine Digitalisierung. Das ist...
Die sind die Inkarnation der Digitalisierung. Ja. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist.
Die sind ja aufgewachsen. Das ist voll krass. Ja. Ich schätze dich auch. Du bist auch so um die 30, ne?
40.
Echt krass, Alter. Ja. Du hast noch mitgekriegt, wie es ist, ohne Internet zu leben. Ich auch.
Ja, absolut, Alter. Das erste Siemens S6 Telefon irgendwann, wo man sich genau. verschämt irgendwie weggedreht hat so und alle geschrien haben, Aktien kaufen, weil nur die Broker hatten damals so die ersten Handys.
Genau. Und so, guck, wir machen jetzt schon diese Witze, die unsere Väter früher gemacht haben, wie sie mit den Lochkarten an der Uni ihre Programme in Basic und Fortran noch geschrieben haben. Das war Maschinencode und so. Und ich habe in der Uni noch HTML-Kurse gehabt und jetzt kannst du so...
Hatte ich auch C++ und bin mit CompuServe irgendwie so Phone-Freaking mal ins Internet rein und so, bis dann Boris Becker mit AOL kam.
Genau.
Und wir machen so Witze und die jungen Leute denken so, wovon redet ihr, was ist los?
Ja, und so, weiß ich nicht, Turbo Pascal und so.
Turbo Pascal ja auch.
Das gibt es ja jetzt alles von Fisher-Price schon und das geht viel geiler und man kann alles programmieren und ist viel einfacher und es sind alles so geile Bausteine und so und nichts mehr. Wir haben doch echt so Programmiersprachen-Vokabeln auswendig gelernt. Es gibt ja jetzt auch noch echt Programmierer, die noch gebraucht werden und die das voll gut machen, aber die werden doch auch ein anderes, die bauen ja die ganze Zeit an anderen Interfaces. HTML ist ja auch, wird es einfach in 3-5 Jahren, wird das alles über eine grafische Oberfläche gemacht, die das dann halt einfach für dich zusammenbastelt. Und ich glaube, dahin entwickeln sich auch 8000 andere Zweige, was ja nicht dazu führt, dass die Jobs wegfallen, sondern jetzt kann man sich endlich darum kümmern, vielleicht vernünftige User Interfaces zu designen. Das können Menschen ja viel besser als Computer. Also werden wir uns darum kümmern. Und dann bist du halt kein Webprogrammierer mehr, sondern dann bist du halt ein Web-Interface-Designer, was ja viel sinnvoller ist, als so rumzustochern. Und genauso wird es halt auch mit Kassiererjobs sein und 1000 anderen Jobs.
Ja, wie du schon gerade gesagt hast, es ist einfach so eine spannende Phase, weil wir so merken, ja, an allen Ecken und Enden kämpft gerade das konventionelle System so stark zurück wie noch nie, weil es gerade einfach disrupted und zerstört wird. Und das sind Staaten, das sind Autoritäten, das sind nationale Grenzen, das sind Banken, das sind Versicherungen, das ist das ganze Geldsystem durch Krypto und Blockchain, die kommen ja überhaupt nicht mehr klar. Und deshalb bin ich auch so gespannt darauf, was alles so die nächsten Jahre noch passieren wird.
Ja, das wird voll crazy. Es wird richtig.
Bist du in Krypto investiert?
Nee, das ist auch das ist wie ein Glücksspiel. Es ist reine Profitmaximierung. Ich war voll versucht, das zu machen und dann hat Waldemar mir tief in die Augen geguckt und hat gesagt, warum würdest du es tun? Ich finde es irgendwie voll aufregend. Also es ist doch einfach nur Geldvermehrung. Es ist Schwachsinn. Sich damit überhaupt Zeit damit zu verbringen, ist nicht richtig. Und gerade ist die Kryptowährung auch, wird vor allem dazu genutzt, illegale Deals zu machen, ne?
Ja, gut, mit echtem Bargeld wird auch Kokain auf der Straße verkauft. Also das Argument ist nicht so ganz.
Das stimmt, aber mit die meisten, ja, also vielleicht ist Geld sowieso an sich dazu da, aber wenn eine Währung darüber groß wird, ist es doch strange, oder? Es ist ja genauso aufgebaut dann wie das andere kaputte System.
Ich glaube, das bringt die Menschheit einfach so mit sich, ne? Dass so Sachen passieren und dafür muss es dann auch Geld geben. Und klar, dass anonyme Währungen wie Monero oder so dann eher genutzt werden, als wenn irgendwas nachvollziehbar werden kann. Aber das ist jetzt nicht das Problem an Krypto oder Blockchain an sich. Das ist das Problem. Oder wenn es überhaupt ein Problem ist. Wo Licht ist, auch immer Schatten. Das bringt einfach so die Menschheit mit sich.
Voll, aber also ich fand auf jeden Fall, mein einziger Grund, in Krypto zu investieren, wäre Profitmaximierung gewesen. Und da ich ja vom Modell der Profitmaximierung nicht überzeugt bin, habe ich es dann gelassen.
Aber du an das Größere dahinter, an die Blockchain. Ich wollte gerade fragen, glaubst du schon? Ich glaube, das ist keine Glaubensfrage mehr, dass das alles verändern wird.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Das haben die immer gesagt, das fand ich auch geil, weil bei vielen Vorträgen sagen die Leute irgendwie, sie würden glauben, dass das so und so ist und so. Das ist ja scheißegal, was du glaubst. Niemand interessiert sich dafür, was du glaubst. Das ist scheißegal. Weil es ändert sich ja sowieso die ganze, ist natürlich irgendwie nett, irgendwie überzeugt zu sein oder ich habe mich darüber belesen und so. Aber eigentlich ist das ja, klar glaube ich an die Blockchain. Gibt auch Leute, die sagen, glaub nicht dran. Sie sagen dann einfach, ich glaube nicht dran, dass das was wird. Ja, gut. wenn die Blockchain es nicht macht, macht's was anderes, was nach der Blockchain kommt.
Ja, absolut. Aber ich glaube, so das Große, was da drüber steht, ist einfach so Dezentralisierung und weg von wenigen Menschen, die viel Macht oder viel Geld haben, hoffentlich wieder hin zu mehr, ja, wirklich gelebter Demokratie und mehr Gleichheit
in der also Welt. Also das wäre natürlich unfassbar geil, obwohl es ja auch jetzt so ist, in diesem ganzen Blockchain-Hype werden super wenige unfassbar reich und die Inhalte gehören ja voll wenigen auch. Also das gehört ja einfach es gibt doch so ein paar Bitcoin-Besitzer, denen einfach 90% davon gehört. Es ist genauso verteilt wie das normale Kapital.
Ja, aber was schon mal besser ist, ist, dass zum Beispiel das Geld nicht inflationär entwertet werden kann. Die Geldmenge ist einfach fix und das, was dann der Bitcoin wert ist, der Wert, der wird erstmal so bleiben, abhängig davon, wie viele Menschen an diesen Wert dann glauben. Aber es kann jetzt nicht mehr durch irgendwelche Staaten oder Governments bestimmt werden, wir inflationieren mal eben das Geld und drucken wieder zig Millionen an Dollar nach und die Leute können gar nicht mehr so viel arbeiten, als dass sie quasi den Wert ihres Geldes wieder erhalten können.
Ja, aber also es ist ja nicht komplett richtig, nämlich wenn die großen Anleger von Bitcoin große Mengen von Bitcoin zurück auf den Markt werfen, dann lässt ja der Wert von den vielen kleinen Accounts eben total nach und genauso rum funktioniert es ja dann auch doch wieder, weil ja super wenige eine extreme Marktmacht besitzen und damit ja auch voll spielen können, es gibt auch voll geile Dokus auch darüber, wo so Trader dann halt voll genau beobachten, dass es irgendwie, da gibt's halt diese, weiß nicht, 50 oder 100 super crazy Bitcoin Accounts und die merken sofort, wenn da eine Aktivität stattfindet und der anfängt, größere Mengen zu verkaufen, dann fängst du halt auch an, mit runterzugehen und dann sinkt der Preis und dann kaufst du wieder ein und so. Das ist ja wieder genau so ein, dadurch entsteht ja auch keine, es entsteht einfach keine Wertschöpfung dadurch. Das ist schlecht.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und das super volatil ist und gerade auch noch sehr beeinflussbar durch die limitierte Geldmenge, ist auf jeden Fall auch Fakt.
Ja, also ist das Positive daran, ist auch voll das Problem davon. Aber gut, das ist einfach, glaube ich, auch, und ist einfach, es ist voll das tricky Thema, ja, die ganze Blockchain-Kacke. Die Idee an sich ist mega gut, natürlich.
Ja. Und nochmal zurück auf den Anfang von unserem Gespräch, da hatten wir ja auch gesagt, so, warum soll es cool sein? Oder könnte es nicht auch eine Idee sein, jemanden zu promoten, der sich vegan ernährt oder der Sport macht oder länger schläft als andere? Und dann dachtest du, das ist irgendwie auch kacke, weil man dadurch dann wieder Menschen diskriminiert. Aber würde es langfristig die Welt nicht besser machen, wenn mehr Menschen vielleicht mehr Sport machen oder so mehr Menschen weniger Fleisch essen? Und wenn Geld jetzt noch der Hebel ist, dann ist Geld im Moment halt noch der Trigger.
Also die kurzfristige Ausrichtung, die, wenn man jetzt sage, jetzt gerade ist das halt das Ding, dann machen wir es halt kurz so als Übergangsding. Klar, kann man voll so machen. Das hilft auch bestimmt irgendwie. Mhm. Aber ich glaube nicht langfristig, weil du ja dann wieder genau die Menschen dazu erziehst, was irgendwie jetzt richtig ist und was über monetäre Werte. Es ist doch eigentlich, müssen die Leute doch wissen, wenn sie wollen, dass es der Welt besser geht, dann müssen sie weniger Fleisch essen oder gar keins mehr. Und wenn sie wollen, dass es ihnen selber gut geht, müssen sie Sport machen oder sich einfach körperlich betätigen, weil es ihnen sonst schlecht geht. Und das ist ja schlecht. Und dafür braucht man doch eigentlich kein Geld. Also, wenn ich dafür bezahlt werde.
In der perfekten Welt nicht, nee.
Ja, aber das ist doch, weil wir das so beigebracht haben, dass wir für alles immer belohnt werden. Ja, du wirst halt dafür belohnt, dass du jetzt super fit bist und geil aussiehst. Das ist deine Belohnung. Herzlichen Glückwunsch.
Ich verstehe deine Seite, aber könnte es nicht sein, dass dadurch das Geld der erste Trigger und Hebel ist, du in die richtige Richtung gehst und dadurch dann an Überzeugung gewinnst? Bei mir war es ehrlich gesagt so, dass ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe, um gesünder zu sein und um fitter zu sein und nicht in erster Linie, um den Tieren zu helfen und der Umwelt zu helfen. Mit mehr Consciousness und Bewusstsein kam das dann immer mehr noch dazu, so dass es jetzt einfach völlig meine Überzeugung ist, auf allen drei Säulen quasi der Umwelt zu helfen, den Tieren zu helfen und mir selber zu helfen, aber vielleicht die Leute dadurch so ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen.
Ja, also es gibt ja total viele verschiedene Gründe. Der Grund, den Tieren zu helfen, ist einer, dass es gesünder ist und dass mit dem Fleisch auch total schlimme Sachen angestellt werden, die man eigentlich gar nicht essen möchte. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Was jetzt nicht aufgetaucht ist, ist, dass du gesagt hast, ja, ich habe mit einem Freund um 1.000 Euro gewettet. Was ja auch ein Grund wäre. Aber das ist ja der Unterschied von intrinsischer und extrinsischer Motivation, dass du einfach jemandem sagst, ja, wenn du jeden Tag dich hier an diese Kasse setzt und diesen Scheißjob machst, dann bekommst du 1.400 Euro im Monat. Und wenn du die nicht bekommen würdest, würdest du sofort damit aufhören. Ja. Das ist schlecht, weil das ist ja dann kein selbstgewähltes Ding. Und wenn du mit dem Vegansein und dem Sport machen, ist das genauso. Ich merke gerade, ich habe eigentlich so eine ganz gute Morning-Routine und mache immer Yoga und schreibe Tagebuch und dann lese ich was und so. Und ich merke gerade, dass ich die seit einer Woche oder sowas voll schleifen lasse. Ich habe irgendwie keinen Bock. Das ist voll interessant, nämlich natürlich kannst dich dazu zwingen und so, aber dann, das ändert ja nichts daran, dass du eigentlich keinen Bock hast. Und ich glaube, das ist das, was man wieder rauskriegen muss, warum man gerade keinen Bock hat. Und wenn man das weiß, dann weiß man eben, warum man das wieder macht. Und natürlich geht's mir besser, wenn ich jeden Tag Yoga mache. Und wenn ich das spüre, dann geht's mir, dann mache ich's auch. Aber das muss halt auch präsent sein, glaube ich. Und ich glaube, das müssen die Leute müssen wieder. Ich glaube, wir müssten Unterricht im Glücklichsein kriegen in der Schule oder sowas, damit wir das checken können. Weil das ist einfach, wir lernen ja auch in der Schule, dass es gut ist, viel zu verdienen und dass man ein tolles Auto kaufen soll und sowas. Und wir lernen ja die ganze Zeit diese ganzen Sachen. Und deswegen lassen wir uns auch über Geld motivieren. Aber das ist ja eigentlich genau falsch rum. Du brauchst doch gerade da, wo du bist, brauchst du doch wahrscheinlich fast gar kein Geld. Und das ist trotzdem total geil da. Und du kannst da wahrscheinlich viel billiger leben als in Düsseldorf. Ach, das ist viel billiger alles. Und könntest deine Wohnung in Düsseldorf, das ist doch total weird, oder? Warum sind denn dann nicht alle da?
Jetzt gerade in Thailand?
Ja.
Tja, das frage ich mich auch. Ich meine, wir promoten ja die ganze unabhängige Bewegung. Ja, aber ist es auf der anderen Seite
gar keine schlechte Überleitung. Ne?
aber es ist auf der anderen Seite wirklich gar nicht so leicht für viele, die es Durchhaltevermögen an den Tag zu legen und wirklich mal selbstständig Geld zu verdienen als Freelancer und eigenverantwortlich seinen Tag zu planen und ja, sich 100% zu committen.
Mach doch mal ein Programm mit VW. VW belohnt eigenständige Mitarbeiter damit, dass die auf die Insel können, komplett vertrauensbasiert arbeiten und dabei die einzige Voraussetzung ist, dass sie ihre Wohnung untervermieten. Die kriegen ein Grundeinkommen. Der Rest der Kohle, weiß ich nicht, Hälfte des Gehalts wird gespendet und sie müssen sich vegan ernähren. Voll das Geile. Ja, das wäre doch ein geiles Experiment, ob das funktioniert und ob die Leute einen Bock darauf haben. Es geht gar nicht um Geld. Die VW sagt einfach, wir machen euch glücklich. Wir sparen auch die Kohle wird hier einfach zurückgelegt für euch.
Ich das ist einfach spannend.
Später entscheiden, was ihr damit machen wollt. In Thailand kostet das Leben fast gar nichts, aber für alles wird gesorgt sein. Keine Sorge, macht euch keinen Stress.
Ja, wäre mal spannend, wie viele Leute dann wirklich dem Ruf folgen, um wirklich follow your heart und geh nach deiner Passion dem hinterhergehen. Ja, oder wie viele Leute dann doch in der Komfortzone bleiben und sagen, ach, eigentlich ist ja doch ganz heimelig hier und ich habe ja noch meine Doppelhaushälfte und den Kredit laufen und meine Family. Und
ja, stell dir vor, die hätten so ein Armband und damit würden die würden kein Geld brauchen. Die würden da einfach bei den deren Ex-Lern, die würden da wohnen, die kommen immer in den Coworking-Space rein und die kriegen überall was zu trinken und was zu essen und so und können immer überall schlafen. Die haben so ein Armband. Und die Leute sagen denen auch gar nicht, was das kostet. Das geht immer direkt an VW. Voll witzig. Das wäre doch lustig.
Ja, ja, wäre mega witzig. Dürfen denn deine Leute von Einhorn, du hast gesagt, die dürfen ortsunabhängig arbeiten, promotet ihr das auch in irgendeiner Form, dass ihr denen die Coworking Spaces oder andere Perks bezahlt?
Nee, das bezahlen die selber. Wir bezahlen ein Büro, ein super schönes Büro in Kreuzberg und mieten da jetzt auch eine zweite Etage zu. Und es ist wirklich, und haben dann, weiß ich nicht, einen geilen Konferenzraum gerade auch gebaut und so. Und das ist wirklich ein cooles Büro und da gibt's Freibier und Müsli und wir haben so kostenloses Mittagessen und all so ein Kram. Also da ist super viel. Und deswegen, wenn die Leute, das ist so ein bisschen klar, wir könnten jetzt noch einen Coworking Space zahlen und das bezahlen und das bezahlen und das bezahlen, aber Factory-Mitgliedschaft in Berlin kostet, glaube ich, 50 Euro im Monat. Ja, das können sich alle bei uns leisten und werden da keinen Stress haben. Aber was ich gerne mehr promoten würde, wäre es tatsächlich im Winter nach Thailand zu gehen oder nach Lissabon oder so und dem Team eine Überwinterung zu ermöglichen und das zu managen. Weil ich voll merke, dass er eigentlich, also wenn ich das selber machen würde, würde ich sagen, scheiße, jetzt muss meine Post gelesen werden, ich muss, eigentlich müsste ich die Wohnung untervermieten, weil die viel zu teuer ist, um die 3 Monate leer stehen zu lassen. Ich müsste, ja, dann kommt da voll der Rattenschwanz und es ist nicht so einfach.
Und für alles gibt es ja Möglichkeiten und Tools. Ne? Für Post gibt es einen super geilen Service, der heißt Dropscan, die komplett deine ganze Post einscannt und dir per E-Mail als PDF weiterleitet.
Okay, Problem gelöst. So, Wohnung vermieten kriegt man wahrscheinlich auch noch irgendwie hin.
Früher gab es Airbnb.
Jetzt, das ist illegal.
I know. Darum, ja.
Genau, das muss man dann halt, glaube ich, so ein bisschen ausgeben. Aber wenn man dafür was finden würde, dass man sagt im Team, wir haben eine Person im Team, die ist zuständig für das Winter Getaway und man würde auch noch sagen, wir gehen alle auf eine Insel, dann können wir uns nämlich treffen.
Nach Bali.
Ja, zum Beispiel. Oder Sri Lanka oder so. Und da sind auch noch super krass interessante, da ist eine Kautschuk-Kooperative, mit der wir uns jetzt treffen. Und da gibt's auch noch Baumwollanbau, was voll interessant wäre für unsere nächsten Projekte. Also es wäre sogar jobmäßig spannend für alle. Und dann würde man es aber hinkriegen. Da müsste man die Logistik noch irgendwie in den Griff kriegen. Und der Rest würde ja dann vermutlich funktionieren. Und dafür wäre aber jemand aus dem Team zuständig. Der wird einfach sagen, ja, wir kümmern uns drum. Das wäre
ja, das wäre cool.
Das wäre doch saugeil.
Das wäre richtig cool. Was meinst du, wie die Kreativität und die Produktivität steigt an so Orten? Oder allein dein Melatonin-Level durch die Sonne und dein Vitamingehalt ist einfach fröhlicher, glücklicher, erfüllter, zufriedener. Ich glaube, das wäre mal cool.
Bin ich sehr gespannt drauf. Machen wir nicht. Müssen wir unbedingt machen. Dieses Jahr, ich meine, es wird ja irgendwann wieder Winter. Darauf sollte man sich wahrscheinlich jetzt vorbereiten. Aber deswegen fand ich es auch, deswegen bin ich so interessiert gewesen auch an dem Podcast, weil ich voll spannend finde, was ihr da macht. Das ist super geil.
Danke, mein Lieber. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Event von uns oder auf einem Camp oder in Thailand oder Sri Lanka nächstes Jahr mit deinem ganzen Team. Ich habe mich einfach mega gefreut, mit dir zu
connecten. Ja, ihr müsst das organisieren. Das war eigentlich so, ihr müsst jetzt eigentlich sagen, ja, wir machen das natürlich für Einhorn. Das ist doch kein Problem.
Ja, aber wir defokussieren uns da gerade so sehr. Wir haben jetzt gerade noch einen Rucksack gemacht, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und da, ich muss mal wieder lernen, dieses, wenn es kein Hell Yeah ist Nein. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht,
ja.
Aber ich verliere mich immer wieder in diesem zu oft Ja sagen.
Oh. Hörst du manchmal den Hotel Matze Podcast?
Nee.
Das ist ein sehr guter Podcast, der interviewt immer total schlaue Leute. So wirklich, wirklich cool. Und der Matze kriegt immer so ganz viele Sachen raus, weil der so ein guter Sprecher einfach ist. Und mit dem mache ich seit diesem Jahr einmal im Monat einen Podcast. Der heißt irgendwie Gut drauf sein. Und da reden wir immer über das Beste des Monats und machen immer so eine Challenge. Und die Challenge vom Januar war es, Nein zu sagen. Und da mussten wir immer einmal am Tag mindestens Nein sagen zu was Wichtigem. Und dann haben wir darüber eine Liste geführt, immer, dass wir krasse und haben voll krasse Sachen abgesagt, weil es halt kein Hey Yeah war, sondern halt eigentlich ein Nö. Und das tragen wir noch voll mit uns rum, weil wir dieses mit dem Nein, das ist voll wichtig, glaube ich. Weil du ja für jedes Nein hast du Zeit für ein Ja, auf das du vielleicht mehr Bock hast.
Ja, und jedes Nein ist auch immer ein Ja zu dir selber, zu deiner Zeit, zu deinem Headspace.
Voll.
So. Und ganz oft, also wir haben es ja nie gelernt, Nein zu sagen, außer zum Mann, der uns Süßigkeiten anbietet auf der Straße, sind wir immer so educated erzogen worden. Ja, ansonsten sag immer ja, du darfst keinen verletzen, du darfst keinen zurückweisen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz tief in vielen von uns drin. Und dieses aus dem Tribe ausgeschlossen zu werden, dieses Fear of Rejection.
Ja, dabei ist das voll super. Das hilft den Leuten auch total, wenn man denen sagt, so nee, das eigentlich will ich nicht, ich habe keine Lust.
Also kannst du das gut?
Ich werde immer besser, aber ich kann es noch nicht gut. Ich würde sagen, ich kann es okay. Ich bin halt sehr, cool. Ich mache halt super gerne Sachen, deswegen bin ich sehr leicht zu verführen.
Und dann hängst du aber drin. Also mir passiert ganz oft, dass ich sage so, ja, geil, mache ich, klingt so mega, das wird der Hammer, Alter, ich gehe zum Burning Man. Und dann bist du auf diesem Burn und denkst so, oh, what the fuck, das ist total heiß, ich bin am Schwitzen, wir sind alle nur am Saufen, ich will hier weg.
Ja.
Aber mal gucken, wie es wird.
Ich bin schon sehr gespannt. Heiß, Schwitzen und Saufen ist auf jeden Fall ist korrekt. Dann okay. Auch noch Staub.
Aber ich bin in so einem Yogi, ich bin in so einem Yogi-Vegan-Camp. Mal gucken, was die da machen, ob die den ganzen Tag Tantra machen oder sowas.
Geil, das geht's auf jeden Fall aus. Es gibt krasse Tantra-Workshops.
Ja?
Ja, und ich muss sagen, die haben ja so ein Alkaline Soil da. Die ist komplett basisch, diese Wüste. Mhm. Und zwar so basisch, dass man sich verätzen kann. Und das ist total abgefahren, weil das für mich voll das gute Klima war. Ich glaube, ich bin so konstant so ein bisschen übersäuert und in der basischen Wüste habe ich mich super wohl gefühlt.
Ja. Schön dein pH-Level wieder
genau.
Auf richtige Niveau gekommen.
Ja, das war cool.
Das war cool. Warum bist du übersäuert? Trinkst du viel Kaffee, Alkohol, Fleisch?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Schneller Lifestyle. Also Kaffee trinke ich gar nicht so viel. Alkohol auch viel weniger. Manchmal rauche ich. Einmal die Woche esse ich Fleisch. Mhm. Ich bin ja AVAP, as vegan as possible.
Wieder was gelernt, ey. Es gibt krass viele Abarten von wie Veganismus.
Ja, das ist die leichteste. Aber cool. Da muss man sich immer fragen, wenn man Fleisch gegessen hat, ob es das jetzt wert war, dass dafür was gestorben ist. Und die Antwort ist fast immer nein. Weil super viele Sachen einfach gar nicht so gut schmecken, wie man, also das lohnt sich einfach.
Meistens, eigentlich ist ja auch nie das Fleisch an sich, es sind ja eigentlich immer die Soßen, das Drumherum. Das ist auch das Spannende. Wenn du einen Döner isst oder so, magst du eigentlich die Soße total gerne, aber nicht, wenn du dieses Dönerfleisch pur essen
willst. Döner zum Beispiel ist die Antwort fast immer nein. Kannst du einfach Pilze oder so in einem bestimmten Marinade reinschmeißen, ist voll Bullshit. Also das Einzige, wo man wirklich Fleisch isst, ist ja, wenn man ein Steak isst oder sowas oder Tartar oder so. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu faken, weil das ja so eine krasse Struktur hat, obwohl das ja gerade auch gemacht wird. Aber Würstchen oder sowas ist ja voll der Quatsch.
Auf jeden Fall. Ja, ansonsten kenne ich einen echt guten Arzt in Kreuzberg, den kann ich dir noch empfehlen, der bei meiner Freundin immer der Feli festgestellt hat, dass sie übersäuert war und uns dann quasi auf basische Ernährung umgestellt hat und von da ging es dann immer weiter.
Geil.
Und der ist auch so ein alternativer Naturheilmediziner, der ist richtig, richtig geil. Das ist ein Zwillingspaar, zwei Brüder, sind richtig geil.
Hört sich super an. Ich gucke mir alle Ärzte an. Ich finde, Ärzte sind super aufregend. Da kann man einfach nur was über sich selber lernen, das muss man immer machen.
Absolut. Cool, mein Lieber. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns in Berlin sehen, wenn ich mal wieder da
versprochen.
Bin.
Oder jetzt nicht beim Funkhaus, aber das nächste. Oder in Lissabon im September.
Ja, in Lissabon im September oder nächstes Jahr 2020.
Nice.
19 ist dann
erst,
ne?
Ist erst 19.
Ich bin lost in time.
Lebst in der Zukunft.
Hier kriegst du gar nichts mit. Ja, ich lebe irgendwo und nirgendwo. Hier kriegst du irgendwie gar nichts mehr mit von Deutschland. Echt krass.
Crazy shit.
Cool, aber in zwei Wochen ist es soweit. Back to Berlin.
Ja, geil, dann decken wir dich mit Kondomen ein. Geh bei Einhorn vorbei, dann bist du der Erste in Thailand, der die Kondome am Start hat.
Okay, mach mal so. Komm ich vorbei.
Nice.
Cool, mein Lieber.
Super.
Danke für das Gespräch.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao. Hey, du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen diese Experten kostenlos in die DNX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX Main Event, auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und in den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run. Morgen geht's wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.